Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Sie hören heute weitere Auszüge aus dem Live-Mitschnitt der siebentägigen Lesung des Buches Bhagavata Vahini – Erfüllung in Gott, die im stillen Haus bei Bad Wildungen stattfand. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Im ersten Teil hörten wir von dem vorgeburtlichen Ereignis, das Parikshit noch im Mutterleib erlebte. Er hatte einen strahlend herrlichen Knaben mit einer außergewöhnlichen Ausstrahlung gesehen, der ihm, dem Ungeborenen, das Leben rettete. Nach seiner Geburt sah er jedem, der sich ihm näherte, durchdringend und forschend ins Gesicht. So, als würde er nach jemandem oder etwas suchen. Und so erhielt er bei seiner Taufzeremonie von Krishna selbst den Namen Parikshit, das bedeutet der Forscher. Parikshit hatte in Krishna den Knaben, der ihn im Mutterleib gerettet hatte, erkannt, und nie vergaß er Krishna im Laufe der Jahre. Arjuna reiste mit Krishna nach Dwaraka und kehrte nach einem langen Aufenthalt dort in die Königsstadt zurück mit einer Schreckensnachricht. Krishna war zu seiner himmlischen Wohnstadt zurückgekehrt und alle Yadavas fanden, noch bevor Krishna das irdische Dasein beendete, den Tod. Die Königin Mutter Kunti Devi ging unmittelbar nach dieser Nachricht denselben Weg wie ihr geliebter Krishna. Auch die Pandava-Brüder wollten ihrem geliebten Herrn Krishna nachfolgen. In aller Eile wurde der Knabe Parikshit zum König gekrönt. Dann machten sie sich auf in die Wälder und fanden schließlich jeder das für ihn bestimmte Ende. Parikshit übernahm zu gegebener Zeit die Regierungsgeschäfte und heiratete Iravati, die Tochter Uttaras. Dem Königspaar wurde ein Thronfolger geboren. Es regierte sein Land nach den Grundsätzen der Tugend und Gerechtigkeit und sorgte liebevoll für seine Untertanen. Eines Tages dann erschien unerwartet der große Weise und heilige Vyasa im Palast. Auf die drängenden Bitten Parikshits erzählte er diesem Begebenheiten aus dem Leben Krishnas und seiner Großväter, den Pandava-Brüdern. Heute hören wir die Geschichten von Parikshits Großvater, wie dieser den Kandava-Wald verbrannte und auf welche Weise Draupadi Krishnas Gnade erfuhr, sowie von dem Fluch, der über Parikshit verhängt wurde.
Da Vyasa sich seinen hartnäckigen Bitten so entgegenkommen zeigte, sprach Parikshit: Meister, ich verstehe nicht ganz, aus welchem Grunde mein Großvater den Kandava-Wald verbrannt hat. Erzähle mir bitte, wie Krishna, der Herr, ihm bei dieser Tat geholfen hat. Vyasa sprach anerkennend: Gut, das ist eine Bitte, die deiner würdig ist. Ich will ihr nachkommen. Einmal, als Krishna und Arjuna gerade fröhlich am Strande der Yamuna ausruhten, trat ein alter Brahmane an sie heran und sprach: Mein Sohn, ich bin dem Verhungern nahe. Gib mir etwas, womit ich meinen Hunger stillen kann. Während er so sprach, fiel ihnen etwas Merkwürdiges auf. Obwohl der Brahmane äußerlich einem gewöhnlichen Menschen glich, umgab ihn ein göttlicher Glanz, der ihn zu einer besonderen Erscheinung machte. Krishna wandte sich ihm zu und sprach: Großer Brahmane, du scheinst kein gewöhnlicher Sterblicher zu sein. Wahrscheinlich bist du mit normaler Nahrung nicht zufrieden. Sag, nach welcher Nahrung es dich verlangt. Ich will sie dir geben. Arjuna stand ein wenig abseits und verfolgte diese Unterhaltung mit Verwunderung, da er vernahm, dass Krishna, der den Hunger aller Wesen in allen Welten stillt, diesen mageren, hungrigen Brahmanen fragte, welche Nahrung ihn zufriedenstellen würde. Krishna erkundigte sich so ruhig und mit so viel Mitgefühl, dass es Arjuna in Erstaunen und Neugier versetzte. Plötzlich brach der Brahmane in Lachen aus und sprach: Herr, erkennst du mich nicht? Es gibt in dieser Welt, nein, in allen 14 Welten nichts, was du nicht wüsstest. Ich bin Pavaka, das reinigende Feuer. Agni, das Feuer, bin ich. Ich muss dir leider mitteilen, dass selbst ich nun krank geworden bin. Nichts kann meine Verdauungsbeschwerden beheben als der Saft der Bäume im Kandava-Wald. Dieser Wald muss in Flammen aufgehen. Das ist das einzige Mittel, meinen Hunger zu stillen. Daraufhin sprach Krishna: Dann verzehre ihn doch. Warum kommst du deshalb zu mir? Das ist in der Tat wunderlich, da du die Macht hast, das ganze Universum in Asche zu verwandeln. Wozu brauchst du Hilfe? Da Krishna ihn so in gespielter Unwissenheit fragte, entgegnete Agni: Herr, du weißt alles. Lebt nicht in diesem Kandava-Wald der große Schlangenkönig Takshaka mit allen Freunden und Verwandten, Dienern und Verbündeten? Indra, der Herr über den Regen, ist sein intimer Freund und hat es auf sich genommen, den Wald vor Feuer und anderen Unbilden zu schützen. Er hat sein Ehrenwort gegeben, den Wald und somit Takshaka zu behüten. Sobald ich also beginne, den Wald zu verzehren, sendet Indra seine Höflinge und lässt alles vom Regen durchtränken. Auf diese Weise wird mein Tatendrang dermaßen gelöscht, dass ich nicht mehr essen kann. Deshalb suche ich Zuflucht bei dir. Krishna lachte über Agnis Nöte und sprach, ja, wenn das so ist, wollen wir dir helfen. Sage nur, was wir tun sollen. Wir sind zu allem bereit. Agni war hoch erfreut und rief, wahrlich, ich bin gesegnet, ich bin gerettet. Ihr könnt mir helfen, wenn ihr nur Indras Regengüsse zurückhaltet, indem ihr den Wald mit einem Dach von Pfeilen überdeckt. Dann kann ich ihn in aller Ruhe verzehren. Krishna versprach, dieser Bitte nachzukommen. Und dein Großvater sprach zu Agni, du kannst den Wald ohne weiteres verbrennen. Meine Arme sind stark genug, um mit 10 Millionen Indras fertig zu werden. Nur habe ich nicht genügend Pfeile bei mir für dieses Vorhaben und keinen Wagen, der sie alle tragen könnte. Wenn mir beides zur Verfügung gestellt wird, werde ich mit Krishnas gütiger Erlaubnis deinen Auftrag erfüllen. Agni, der Feuergott, war erfreut und gewährte Arjuna gnädig 2 Geschenke. Einen unerschöpflichen Köcher, aus dem er jederzeit einen nicht endenden Vorrat an Pfeilen ziehen konnte, und einen Streitwagen mit dem Banner des Affenkönigs Maruti. Darüber hinaus schuf er die Agnyastra genannte Feuerwaffe, die er beim Abschied in Krishnas Hände legte. Nachdem Agni sich also von Krishna verabschiedet hatte, machte er sich daran, den Kandava-Wald zu verzehren. Und genau wie er es vorhergesägt hatte, schickte Indra just in diesem Augenblick seine Diener, um den Wald vor der Zerstörung zu bewahren. Diesmal hatten sie keinen Erfolg. Sie kehrten zu ihrem Herrn zurück und berichteten von ihrer Niederlage. Daraufhin erschien Indra selbst mit seinen treuesten Anhängern eiligst auf der Bildfläche, um den Kandava-Wald zu retten, und fiel über deinen Großvater Arjuna her. Arjuna empfing ihn mit einem Hagel von Pfeilen, abgeschossen von seinem berühmten Gandiva-Bogen. Auch Indra focht mit aller Macht. In kürzester Zeit musste Indras Gefolge sich zurückziehen. Keiner konnte dem Pfeilregen standhalten, der von allen Seiten auf sie niederprasselte. Indra erkannte, dass derjenige, der ihn hier zur Niederlage zwang, sein eigener Sohn Arjuna war, und schämte sich sehr. Voll Bedauern, dass er mit seiner eigenen Nachkommenschaft nicht fertig wurde, zog er sich traurig und gedemütigt zurück. Währenddessen verschlang der Feuergott fröhlich und mit herzhaftem Appetit den Wald. Alles verzehrte er mit seinen 1000 roten Zungen und eine riesige Feuersbrunst entfachend. Nur Asche blieb zurück. Krishna umkreiste in seinem Wagen den Wald und hinderte dessen Bewohner daran, sich ins Freie zu retten, vor allem die Säugetiere und Schlangen. Er erwischte die Schlange Takshaka, den großen Freund Indras, als sie gerade dem Feuer entkommen wollte. Krishna rief Arjuna zu sich, um ihn darauf hinzuweisen, und in diesem Augenblick gelang es Takshaka, sich herauszuwinden und in Richtung Kurukshetra davonzueilen. Agni aber verfolgte die Schlange. Er ersuchte den Windgott um Hilfe, um der in mit Windeseile Fliehenden geschwind nachzusetzen. Da suchte Takshaka Zuflucht bei Maya, dem Baumeister der Götter und Dämonen, und die Schlange eilte mit ihm zusammen auf Kurukshetra zu. Krishna, der dies bemerkte, verfolgte sie beide. Da ergab Maya sich Arjuna und bat ihn um Schutz für sich und seinen Schützling Takshaka. Arjuna gab seiner Bitte nach und Maya fiel dankbar vor ihm nieder und sprach: »O, du Sohn Pandus, ich werde dir immer dankbar sein für deine Güte. Ich will mit Freuden alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Du brauchst nur zu sagen, was du begehrst.« Dein Großvater dachte ein Weilchen nach und sprach dann: »Maya, wenn du mir einen Gefallen erweisen willst, so habe ich nur eine Bitte. Baue eine Versammlungshalle, in der mein Bruder Hof halten kann, eine, die auf Erden nicht ihresgleichen findet. Sie muss so großartig sein, dass kein Deva, Danava oder Gandharva sich je träumen ließe, solch eine für sich bauen zu können. Sie muss alle, die sie sehen, in Erstaunen versetzen. Weiter habe ich keinen Wunsch.« Krishna fügte noch einen Vorschlag hinzu: »In dieser Wunderhalle musst du einen Wunderthron für Dharmaraja errichten. Erst dann wird sie wirklich großartig. Siehst du, Parikshit, wie sehr Krishna deinen Großvater liebte? Der böse Duryodhana wurde von Neid gepackt, als er diese wunderbare Halle sah. Duryodhana, Dushasana und ihre Kumpanen fühlten sich verwirrt und erniedrigt, als sie derart getäuscht wurden, dass sie meinten, Wasser zu sehen, wo keines war, und Türen anstellen, wo keine Türen waren. Sie fielen so oft hin und stießen sich an so vielen Wänden die Köpfe, dass sie begannen, einen unauslöschlichen Hass gegen die Pandavas in sich zu nähren.« Parikshit hatte hingerissen der Geschichte über Takshaka gelauscht. Als Vyasa geendet hatte, fragte Parikshit verwundert: »Was hat die bösen Kauravas herausgefordert, meine Großmutter Draupadi zu misshandeln und zu beleidigen? Wie war es möglich, dass sie untätig zusahen, ohne rächend und strafend einzugreifen, als ihre Gemahlin öffentlich am königlichen Hof entehrt wurde?«
Vyasa antwortete: »Mein Sohn, die Pandavas sind treue Anhänger der Sittengesetze und haben niemals einen Wortbruch begangen. Sie hielten sich an das Gesetz, welches besagt, dass der Unterlegene kein Recht hat, den Sieger herauszufordern. Dein Großvater und seine jüngeren Brüder erkannten die moralische Überlegenheit ihres ältesten Bruders, Dharmaraja, und sie hielten sich im Zaum.« Als Vyasa dies erzählt hatte, fragte Parikshit ihn, wie es denn kommen konnte, dass seine Großväter unter einem solchen Joch zu leiden hatten. Vyasa lächelte und sprach: »Mein Sohn, auch das will ich dir erzählen. Dein Großonkel Dharmaraja feierte in nie gekannter Pracht das große Königsopfer, den Raja Suya Yagna, in der Versammlungshalle, die Maya für ihn erbaut hatte. Die Kauravas wurden zu diesem Yagna eingeladen und sie waren, wie ich schon sagte, sprachlos über die Pracht und die Herrlichkeit. Neid und Rachegefühle stiegen in ihnen auf, als seien der Reichtum und die Macht der Pandavas eine Beleidigung für sie. Sie berieten sich mit bösen Mächten und suchten nach Mitteln und Wegen, das Glück der Pandavas zunichte zu machen. Schließlich verfielen sie auf einen Plan, und zwar auf den Wettstreit im königlichen Würfelspiel. Dein Großonkel hatte nicht die geringste Ahnung, was für Ränkeschmiede die Kauravas waren, denn sein Denken war rein und arglos. Daher nahm er die Einladung an und spielte die von ihnen angebotenen Spiele, ohne etwas von ihrer Hinterlist zu ahnen. Das verleitete ihn, seine Brüder als Spielpfand einzusetzen und schließlich sogar seine Königin Draupadi. So kam nach den Regeln des Glücksspiels Draupadi in den Besitz der Sieger. Aus Rache und um ihren überwältigenden Hass zu kühlen, hatten die Kauravas den Plan gefasst, die Königin der Pandavas vor dem versammelten Rat des Hofes zu entehren. Bei diesen Worten brach Parikshit in Tränen aus und fragte von Schluchzen unterbrochen, wie konnte dieser blinde Dhritarashtra, der doch König war, es ertragen, dass man sich derart gegen eine Frau, ja eine Königin betrog? Nur dem übelsten Sünder kann es einfallen, die Gemahlin eines anderen, eine wehrlose Frau, zu beleidigen und zu entehren. Diese Tirade unterbrach Vyasa, indem er einwandte, Parikshit, mein Sohn, als Dushasana Draupadi an den Haaren in die mit Hofleuten und anderen Zuschauern gefüllte Halle zerrte, da gerieten Vidura, Bhishma und Drona außer sich vor Entsetzen. Es ist mit Worten gar nicht zu beschreiben. Dazu gab es noch einen weiteren Grund. Aus Draupadis Augen sprühten Funken, als sie derart misshandelt wurde. Die Funken hätten jeden, auf den sie gefallen wären, auf der Stelle zur Asche verbrannt. Glücklicherweise schaute sie nur deinen ältesten Großvater Dharmaraja an. Seine Tapferkeit und sein Gleichmut sprangen auf sie über. Und nur das bewahrte die versammelten Männer vor der Vernichtung. Dharmarajas unerschütterliche Miene rettete an jenem Tag alle vor der Vernichtung. Sonst wären alle im Feuer des Zorns verbrannt und die Schlacht von Kurukshetra hätte nicht stattfinden können. Dadurch zuckte sie wie ein Blitz der Gedanke an Krishna, den Erlöser, und erfüllte ihr sinkendes Herz mit neuem Mut. »O Shyama Sundara«, rief sie, »diese Beleidigung gilt nicht mir, und auch den Pandavas gilt diese gemeine Kränkung nicht. Diese Beleidigung, dieses Unrecht wird dir angetan. Du bist unser Ein und Alles. Dein Wille geschehe.« So ergab sie sich ganz und rückhaltlos dem Herrn. Da nahm der Beschützer der Verlassenen, der Retter derer, die sich ergeben, der Herr selbst, die Mühe auf sich, sie aus der Not zu retten. Leise und ungesehen kam er herein und segnete sie unbemerkt. Und das Wunder geschah. Der Sari, den ihr diese Dämonen in Menschengestalt vom Leibe reißen wollten, um sie zu entehren, nahm kein Ende. Alle, auch ihre Peiniger, waren verblüfft über Draupadis Hingabe und diesen Gnadenbeweis Krishnas. Draupadi erlitt nicht die geringste Verletzung ihrer Ehre. Alle Schmach fiel den Kauravas zu und die Pandavas blieben unberührt. Der Herr wird seine Kinder niemals aufgeben. Wer Gott ergeben ist, muss geduldig und ruhig sein. auch bei den bittersten Herausforderungen. Um die Menschheit diese großen Wahrheiten zu lehren, inszenierte Krishna dieses Schauspiel mit den Pandavas in den Hauptrollen. Jedes Ereignis in ihrem Leben ist nichts als eine Szene in seinem Spiel.
So erzählte Vyasa die ganze Nacht hindurch dem König Geschichten von Krishna. Er berichtete von der tiefen Ergebenheit seiner Großväter und ihrem treuen Glauben zu Krishna und wie dieser sie mit seiner grenzenlosen Gnade überschüttet hatte. Plötzlich brach der neue Tag an. Vyasa verabschiedete sich von Parikshit, segnete den König und verließ ihn. Hören wir nun von dem schrecklichen Fluch, den Parikshit ereilte.
Wehe, viel zu früh bricht dieser Tag an, klagte Parikshit. Noch kann ich Glanz und Größe meiner Großväter nicht ganz fassen. Die Tiefe ihrer Ergebenheit und ihres Pflichtgefühls muss ich erst noch ergründen. Immer wieder überdachte er alle Ereignisse, von denen er gehört hatte, und kostete ihre Einmaligkeit aus. Begeisterung erfüllte ihn dermaßen, dass er sich den Aufgaben des Königreichs noch nicht wieder zuwenden konnte. Er vermied es, sich jetzt damit zu befassen. Am liebsten wollte er allein sein. Er beschloss, im Wald auf Jagd zu gehen und befahl, alles für eine Reise in den Dschungel vorzubereiten. Bald meldete man ihm, dass alles gerichtet sei und die Jäger und Diener vollzählig bereitstünden. Als sie nun vorrückten, wurde einiges Wild gesichtet. Der König hatte sein Ziel auf ein bestimmtes Rudel flüchtiger Tiere gerichtet und jagte ihnen nach, ohne zu merken, dass er allein war, abgeschnitten von seinen Dienern, die anderen Fährten gefolgt waren. Nachdem er eine beträchtliche Strecke zurückgelegt hatte, ohne ein Wild erlegen zu können, begann heftiger Durst ihn zu quälen, und er fühlte sich aufs Äußerste erschöpft. Verzweifelt suchte er nach Wasser. Glücklicherweise konnte er eine Einsiedelei entdecken, ein kleines, grasgedecktes Häuschen. Voller Erwartung eilte er darauf zu, aber niemand war zu sehen. Kläglich rief er mit seiner geschwächten Kehle: »Durst, Durst!« Doch aus dem Hause kam keine Antwort. Er ging hinein und fand darinnen den weisen Shamika in tiefer Meditation. Er ging zu ihm und sprach ihn an. »Herr, Herr«, jammerte er. Shamika jedoch war so in die Tiefen seiner Meditation versunken, dass keine Antwort kam. Da wurde der König von Groll erfasst und wilder Ärger wallte in ihm auf. Sein Stolz war verletzt, denn schließlich war er der Herrscher über dieses Gebiet. Und dieser Einsiedler wagte es, da er zu ihm kam und nach ihm rief, weiter in sich versunken zu bleiben. Seine Füße traten auf etwas, das er für ein Stück Schnur hielt. Als er hinschaute, entdeckte er, dass es eine tote Schlange war. Eine Laune des Schicksals setzte ihm eine ungute Idee in den Kopf. Er schlang die tote Schlange um den Hals des statuenhaft da sitzenden Einsiedlers, der sich nicht um die Nöte anderer kümmerte. Dann verließ er die Einsiedelei eilenden Schrittes, auf der Suche nach einem anderen Ort, um Durst und Hunger zu stillen. Einige Knaben sahen ihn aus dem Hause kommen. Sie gingen hinein und sie mussten entdecken, dass der heilige Shamika eine Schlange um den Hals trug. Bei näherem Hinsehen erwies diese sich als tot. Sie überlegten, wer wohl diese scheußliche Tat vollbracht haben konnte. Sie rannten zu Sringi, Shamikas Sohn, der draußen mit seinen Freunden spielte, und erzählten ihm alles. Sringi wollte ihrem Bericht keinen Glauben schenken. Die Knaben aber beharrten auf ihrer Geschichte und drängten ihn, sich mit eigenen Augen von der misslichen Lage seines Vaters zu überzeugen. Er rannte ins Haus und fand die unglaubliche Geschichte bestätigt. Nun wollte er wissen, welcher Frevler seinen ehrwürdigen Vater so schändlich beleidigt hatte. Und er erfuhr, dass ein Mann in königlichen Gewändern ins Haus eingetreten und es wieder verlassen hatte, und dass sich den ganzen Morgen lang niemand anderer hier gezeigt hatte. Die Knaben schlossen daraus, dass dieser Mann die Tat begangen haben müsse. Da rannte Sringi los in die Richtung, die sie ihm angaben, um den Missetäter einzuholen. Schon bald erblickte er den Mann im Königskleid und sein Zorn überstieg alle Grenzen. Gemessen trat er vor den König, bewarf ihn mit einer Handvoll Wasser und sprach seinen Fluch aus. »Möge derjenige, der meinem Vater die tote Schlange um den Hals gewunden hat, in 7 Tagen von einer Schlange gebissen werden und am gleichen Tage an dem Schlangengift sterben.« Dann ging Sringi zurück in sein Haus und ließ sich mit zornglühendem Kopfe in eine Ecke zu Boden fallen. Shamika, der Weise, war inzwischen aus seiner inneren Glückseligkeit aufgetaucht und in die Bereiche des Bewusstseins zurückgekehrt. Er wand sich die tote Schlange vom Halse und legte sie neben sich nieder. Da er seinen Sohn weinend in einer Ecke sitzen sah, rief er ihn zu sich, um sich nach dem Grund seines Kummers zu erkundigen. Der Sohn berichtete die Geschichte von dem Fremden und der toten Schlange. Shamika lächelte und sprach: »Armer Bursche, er tat es aus Dummheit. Und wenn du darum weinst, so beweist du damit nur deine eigene Dummheit. Was scheren mich Ehre oder Unehre?« Da sprach Sringi zu seinem Vater: »Das ist kein Flegelstreich. Es ist ein fürchterlicher Frevel, begangen von einem ich-besessenen Kerl im Königskleide.« Bei diesen Worten merkte Shamika auf: »Was sagst du da? Jemand im Königsgewand? Hast du ihn gesehen? Hat der König diese törichte Tat begangen?« Nun fielen Sringis Kameraden wie mit einer Stimme ein und bestätigten, dass auch sie den Missetäter gesehen hatten. »Meister«, riefen sie, »wir sahen die tote Schlange und liefen zu Sringi und holten ihn her.« Sringi wurde so wütend, dass er Wasser aus dem Kaushika-Fluss in die Hand nahm und damit den Mann bewarf, der schnell weglief. Dabei hat Sringi mit dem richtigen rituellen Spruch den Fluch ausgesprochen: »Lass denjenigen, der die tote Schlange hingelegt hat, in 7 Tagen am Schlangenbiss sterben.« Shamika erschrak über diesen Bericht. Das Verhalten seines Sohnes erschütterte ihn. Er stieß ihn von seinem Schoß, so dass er zu Boden fiel. »Wie«, rief er, »hast du solch einen Fluch ausgesprochen? Wehe, dass der Sohn eines Weisen sich so benimmt! Welch unglückseliger Fluch für ein so nichtiges Vergehen! Menschen für ihre Vergehen zu bestrafen, ist Pflicht des Königs, nicht des Eremiten im Walde. Ein Einsiedler, der mit Flüchen um sich wirft, ist kein Einsiedler. Oh weh, welch große Sünde hast du heute zu deiner Schuldenlast geladen!« Mit dieser Bemerkung schloss Shamika seine Ausführungen über Sringis abscheuliche Tat.
Die Füße seines Vaters umklammernd jammerte er: »Vergib mir, Vater! Mich packte der Zorn darüber, dass der König selbst sich derartig frevelhaft benahm, so unverschämt, so unmenschlich. Meinen Unmut über die angetane Schmach konnte ich nicht zurückhalten.« Shamika sah, wie sich sein Sohn quälte. Er ließ ihn an seiner Seite Platz nehmen und sprach: »Mein Sohn, der König ist ein Gottgläubiger, der dem Herrn tief ergeben ist. Er ist Herr über alles Land, weit und breit. Sein Ruhm durchdringt alle 3 Welten. Tausende treuer Untertanen stehen ihm stets zu Diensten. Jemand, der solche Großartigkeit tagtäglich erfährt, ist natürlich erschüttert, wenn ihm hier kein Zeichen des Willkommens entgegengebracht wird. Ja, die Missachtung ging so weit, dass er nicht einmal ein Glas Wasser erhielt, um seinen Durst zu löschen. Gewiss war es ein Unrecht. Durch deine unangemessene Reaktion auf dieses nichtige Vergehen hast du der Asketen- und Einsiedlergemeinschaft nicht wieder gut zu machenden Schaden zugefügt. Ach, welch schreckliches Unheil hast du heraufbeschworen!« Der alte Eremit schloss die Augen, saß eine Weile still und sann nach, ob es eine Möglichkeit gäbe, den König von seinem Fluch zu erlösen. Shamika, der Weise, lächelte, und mit dem inneren Auge des Yogi sah er Vergangenheit und Zukunft des Königs. Und er entdeckte, dass Parikshit den giftigen Biss der Schlange Takshaka erleiden musste und dass dies sein Schicksal und seine Bestimmung war. Er öffnete die Augen, um einen seiner Jünger aus der Versammlung auszuwählen. Schließlich rief er einen klugen Schüler zu sich und sprach: Du musst sofort nach Hastinapura und wieder zurückreisen. Der Schüler fiel zu Füßen seines Meisters nieder, dann begab er sich auf den Weg in die Hauptstadt. Inzwischen war der König in seinem Palast angelangt, hatte ein wenig geruht und erwachte nun zu der Erkenntnis, dass er in der Einsiedelei ein ungeheuerliches Unrecht begangen hatte. Während er um Antwort rang, sah er einen Wächter an die Tür kommen, der sich mit verschränkten Armen aufstellte und wartete. Der König fragte, warum er gekommen sei, und der Mann antwortete: Ein Schüler aus einer Einsiedelei ist gekommen und bittet um Audienz. Er sagt, der weise Schamika habe ihn gesandt und seine Botschaft soll sehr dringend und wichtig sein. Er sagte, je schneller er euch sähe, desto besser. Und er murmelte die ganze Zeit vor sich hin: Möge es dem König gut gehen, mögen Sicherheit und Wohlergehen mit ihm sein. Wir boten ihm einen Platz an und baten ihn, sich zu setzen. Doch er wollte lieber an der Tür stehen. Dem König stiegen Freudentränen in die Augen. Er wischte sie fort, eilte zum Eingang, ergriff seine Hände und führte ihn in die inneren Gemächer. Der König bat den Schüler: Und nun berichte mir, was dein Meister mir ausrichten lässt. Der Jüngling antwortete: O König, mein Meister, der weise Schamika, sendet euch seinen besonderen Segen. Mein Meister macht sich große Sorgen über ein schlimmes Unrecht, das aus reiner Dummheit begangen wurde. Das ist der Hauptgrund, warum er mich zu euch gesandt hat. Als Parikshit dies vernahm, war er äußerst beunruhigt und fragte: Von welchem Unrecht sprichst du? Wer hat es begangen?
Der Bote aus der Einsiedelei sprach: O Herrscher, unser Lehrer hat einen Sohn. Er verehrt seinen Vater als seinen Gott, und sein vornehmstes Ziel ist es, ihm zu dienen und seinen Ruhm zu erhalten. Ihr habt die Einsiedelei besucht und aus unerforschlichen Beweggründen habt ihr Shringis Vater, der auch mein Lehrer ist, eine tote Schlange um den Hals gelegt. Einige Kinder haben es gesehen und sie liefen zu Shringi, der gerade mit seinen Freunden spielte, und berichteten ihm alles. Da rannte Shringi so schnell er konnte in sein Haus und sah, dass sie die Wahrheit gesprochen hatten. Als er sich umwandte, sah er euch davongehen. Von rasendem Zorn und Ärger getrieben, verlor der junge Bursche die Gewalt über sich und sprach einen Fluch über euch aus. Das bereitet meinem Lehrer unendlichen Schmerz. Der König unterbrach ihn und fragte: O Kind, sage mir, wie lautet der Fluch? Der Jüngling entgegnete: Der Sohn meines Lehrers schöpfte unverzüglich eine Handvoll Wasser aus dem heiligen Kaushika-Fluss und sprach: Heute in 7 Tagen soll der König von der Schlange Takshaka gebissen werden. Wahrlich ein schrecklicher Fluch. Der König aber lächelte nur. Junger Einsiedler, sprach er, ist das ein Fluch, von Takshaka selbst gebissen zu werden, und das erst in 7 Tagen? Das ist kein Fluch, sondern ein außerordentliches Gnadengeschenk. Er hat mir noch 7 Tage bewilligt. Welch großer Segen! Es muss Gottes Wille sein, dass ich in diesen 7 Tagen jeden Augenblick in der Kontemplation über Gott verbringe. Der junge Bote sprach weiter: Mein Lehrer fand, dass es euch bestimmt ist, dass euer Leben aufgrund eines Schlangenbisses endet. Es ist euch aber auch bestimmt, im Tode zu Gott, dem Herrn, zu gelangen. Mein Auftrag ist nun erfüllt und ich kann mit eurer Erlaubnis gehen. Parikshit fiel vor dem Jünger nieder und bat ihn, dem großen Heiligen Shamika sowie seinem Sohn seine ehrerbietigen Dankbarkeitsbezeugungen zu übermitteln. Der König begab sich bester Dinge in die inneren Gemächer und bat am Eingang des Frauengemaches, dass man ihm seinen Sohn Janamejaya bringen möge. Parikshit setzte seinem Sohn die Krone aufs Haupt und begab sich schnurstracks mit nichts als den Kleidern, die er gerade auf dem Leibe trug, zum Ufer des Ganges, den neuen König in der Obhut des alten Priesters zurücklassend. Mit dem Namen des Herrn im Sinn und dem Ziel der Selbstverwirklichung in seinen Gedanken schritt er eilends auf das Ufer des heiligen Ganges zu. Das Volk wunderte sich, da es sah, dass sein Herrscher dem Essen und Trinken entsagte und ohne die geringste Unterbrechung nur immer den Namen Gottes wiederholte. Einige Leute machten sich die Mühe nachzuforschen, was diesem Entschluss zum Verzicht vorangegangen war, und sie fanden heraus, dass der Jünger eines Eremiten mit einer wichtigen Nachricht gekommen war. Als man diesem Hinweis nachging, wurde bekannt, dass der König nur noch 7 Tage zu leben hatte. Das Volk versammelte sich am Flussufer, umringte den König in tiefer Trauer und betete für seine Sicherheit. Inzwischen hatte ein alter Einsiedler, getrieben von Mitleid und Zuneigung, einen Weg zu dem Herrscher gefunden und sprach unter Tränen der Liebe zu ihm: »O König, die Leute reden alles Mögliche, verschiedene Gerüchte gehen von Mund zu Mund. Ich bin zu dir gekommen, weil ich die Wahrheit wissen will. Was ist wirklich geschehen? Erkläre es uns.« Der König hörte auf diese Worte, die in Liebe und Gleichmut gesprochen wurden. Er öffnete die Augen und fiel vor dem Weisen nieder. »Meister«, rief er, »Mahatma, was soll ich vor dir verbergen? Ich war im Walde, um zu jagen. Ich fand mich allein auf der Fährte des Wildes und war weit von meinen Leuten entfernt. Ich konnte kein Wild erlegen, litt Hunger und Durst und die sengende Hitze erschöpfte mich. Endlich entdeckte ich eine Einsiedelei und ging hinein. Später erfuhr ich, dass es das Haus des Rishi Shamika war. Ich rief mehrmals, um herauszufinden, ob jemand zu Hause war. Ich erhielt keine Antwort. Ich trat ein und fand einen Einsiedler in tiefer Meditation versunken. Als ich das Haus verlassen wollte, fühlte ich etwas unter meinem Fuß. Ich hob es auf und sah, dass es eine tote Schlange war. Als meine Augen diese erblickten, kam mir ein hässlicher Gedanke, und ich legte dem Meditierenden die Schlange um den Hals. Der Sohn des Einsiedlers erfuhr irgendwie davon und konnte die Schmach nicht ertragen. Er fluchte: Möge diese Schlange um den Hals meines Vaters die Gestalt Takshakas annehmen und heute in 7 Tagen das Leben des Frevlers beenden, der meinen Vater derart beleidigt hat. Aus der Einsiedelei sandte man mir Kunde von diesem Fluch und seinen Folgen. Ich bin mir der Sünde, die ich begangen habe, bewusst. Ich habe beschlossen, diese 7 Tage der unaufhörlichen Kontemplation über Gottes Glanz und Größe zu weihen und betrachte es als großes Glück, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde. Darum bin ich hier.
Nun erhob sich der alte Asket, wandte sich an das klagende Volk und sprach vor der ganzen Versammlung: Bester aller Könige, deine Worte fallen wie Sonnenstrahlen in die Herzen der Asketen. Sie sind deiner Abstammung und Erziehung würdig, denn du bist von Geburt ein Pandava. Nicht ein einziges Mal sind die Pandavas in Unrecht oder Sünde abgeglitten. Immer hielten sie fest an Haris Lotusfüßen. Standhaft hielten sie sich an die Gebote des Herrn. Als der Herr in sein ewiges Reich zurückkehrte, da gaben sie in unmittelbarem Verzicht ihr Königreich auf und gingen nach Norden. Auch du folgst heute diesem heiligen Pfad, da du zu diesem großen Geschlecht gehörst, welches das Erbe dieser Lebensweise trägt. Darauf bat der König mit anbetend gefalteten Händen, man möge ihn unterrichten, welche die beste Vorgehensweise sei für jemanden, der kurz vor dem Tod steht. Währenddessen schritt durch die Versammlung der bejahrten Heiligen ein jugendlicher Asket mit außergewöhnlich strahlendem Angesicht, eine Persönlichkeit von anziehendem Glanz. Wie ein plötzlicher Lichtstrom glitt er auf den König zu, und als er vor ihm stand, setzte er sich auf einer kleinen Bodenerhebung nieder. Die Zuschauer staunten über diese plötzliche Erscheinung. Er war noch sehr jung an Jahren, aber eine Aura göttlichen Glanzes umfloss ihn. Bald schon erkannte ihn ein weiser alter Asket, der sich ihm ehrfürchtig mit gefalteten Händen näherte. »Wahrhaftig«, rief er, »wir sind alle gesegnet. Dieser göttliche Lichtstrahl ist niemand anders als Sri Shuka, der edle Spross des göttlichen Vyasa. Von Geburt an ist dieser Jüngling frei von jeglicher Bindung. Er ist ein Meister allen Wissens.« Tränen der Freude und Dankbarkeit kamen dem König, als er diese Worte vernahm. In dem Jüngling, der vor ihm saß, sah er Krishna selbst. Shukas Glanz war schier zu strahlend für seine Augen. Sein Zauber erschien dem König gleich dem des Liebesgottes selbst. Die schwarzen Haarlocken umgaben das lichte, schmale Antlitz, wie die schwarze Haube den Kopf der Kobra Ananta. Wie Sterne zwischen dunklen Wolken sandten seine außergewöhnlich klaren Augen kühlen Glanz aus, und das Lächeln von seinen Lippen schien Freudenfünkchen zu sprühen. Der König näherte sich Shuka langsamen Schrittes. Mit brüchiger, unsicherer Stimme, die vor tiefer Gefühlsbewegung bebte, sprach er: »Meister, meine Kraft reicht nicht aus, das Ausmaß deiner Gnade zu beschreiben. Wie sehr bin ich vom Glück gesegnet!« Ein Lächeln umspielte Shukas Lippen, als er den König einlud, an seiner Seite Platz zu nehmen. »O König«, sprach er, »dein verdienstvolles Leben hat heute diese große Versammlung von Heiligen und Weisen zu dir geführt.« Der König betrachtete hingebungsvoll und bewundernd Shukas Angesicht, während dieser zu ihm sprach. Mit einem Male erhob er sein Haupt und sprach den jungen Heiligen an: »O Herr, mich quält eine Ungewissheit. Bitte beseitige sie und bring meinem Herzen Frieden. Was sollte jemand tun, der weiß, dass sein Ende kurz bevorsteht? Worauf sollte er seinen Geist richten? Nach dem Tode sollte er nicht wiedergeboren werden.« Shuka antwortete: »O König, ziehe deinen Geist von weltlichen Gedanken zurück und richte ihn fest auf Hari, den Herrn, der alle Herzen betört. Ich will dich in der Weisheit des Göttlichen im Bhagavatattva unterrichten. Höre mit ganzem Herzen zu. Es gibt keine heiligere Betätigung als diese. Die Frage, die du gestellt hast, betrifft nicht nur eine einzelne Person. Sie geht die ganze Welt an. Es ist die Pflicht aller Lebewesen, dass sie sich in ihren letzten Tagen in diesem Glauben festigen. Auf dieser Grundlage wird der Zustand des nächsten Lebens bestimmt. Deine Frage und der von dir vorgebrachte Zweifel sind daher von größter Bedeutung für das Wohlergehen der ganzen Welt. Die Antwort gilt nicht nur dir allein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten Auszüge einer Lesung aus dem Buch Bhagavata Vahini, Erfüllung in Gott. Die nächste Folge berichtet davon, wie der weise Shuka König Parikshit auf die Vollstreckung des Urteils vorbereitet. Wir danken den Sprecherinnen Ulla Genzler, Dr. Ulrike Jakomeit-Morgott und Marie-Louise Kallmuth für diese Lesung. Die Musik ist aus der CD »Der göttliche Gesang«, Shlokas aus der Bhagavad Gita in deutscher Sprache. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.